Was verdient Jakob? Unser heutiger Predigttext beginnt mit einer Art Arbeitsvertrag. Jakob nimmt eine Stelle bei seinem Onkel an und sie verhandeln über Jakobs Gehalt. Was soll Jakob verdienen? Das ist der Titel dieser Predigt. Was ist ein angemessener Lohn für ihn? Vielleicht warst du auch schon mal in so einer Situation, vielleicht jetzt gerade Anfang des Jahres, dass du mit deinem Vorgesetzten verhandelt hast, was deine Arbeit wert ist, wie viel Gehalt dir zusteht, ob ihr vielleicht nochmal irgendwie an dem Arbeitsvertrag feilen könnt. In unserem Text heute Morgen geht es um harte Arbeit und um gebührenden Lohn für die erbrachte Arbeit. Aber es geht um noch mehr. Es geht auch um Moral und um das, was Betrug verdient. Was verdient Jakob? So lautet unser Thema heute und wir lesen in 1. Mose Kapitel 29 die Verse 13 bis 30. 1. Mose 29 ab Vers 13. Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Und er erzählte dem Laban alle diese Dinge. Und Laban sagte zu ihm, fürwahr, du bist mein Bein und mein Fleisch. Und er blieb bei ihm einen Monat lang. Und Laban sagte zu Jakob, solltest du, weil du mein Neffe bist, mir umsonst dienen? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt. Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte Rahel, so sagte er, ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Da sagte Laban, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe, bleibe bei mir. So diente Jakob für Rahel 7 Jahre und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Und Jakob sagte zu Laban, gib mir nun meine Frau, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Da versammelte Laban alle Männer des Ortes und veranstaltete ein Mahl. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm. Und er ging zu ihr ein. Und Laban gab ihr, seiner Tochter Lea, seine Magd Silpa als Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Da sagte er zu Laban, was hast du mir da angetan? Habe ich nicht für Rahel bei dir gedient? Warum hast du mich betrogen? Laban aber sagte, das tut man an unserem Ort nicht, die Jüngere vor der Erstgeborenen zu geben. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser, dann wollen wir dir auch jene geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre dienen sollst. Und Jakob tat so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser, dann gab er ihm seine Tochter Rahel zur Frau, und Laban gab seine Tochter Rahel seine Magd Bilha als ihre Magd. Da ging er auch zu Rahel ein, und er liebte auch Rahel mehr als Lea, und er diente bei ihm noch weitere 7 Jahre. Laban, er freut sich über die Ankunft von Jakob, er läuft ihm entgegen, er küsst ihn und er lädt ihn ein in sein Haus. Er ist ein Ehrengast. Er gehört zur Familie. Und nachdem Jakob seine Geschichte erzählt, ruft Laban aus, fürwahr, du bist mein Bein und mein Fleisch. So ähnlich jubelte Adam schon, als er Eva sah und erkannte, wir gehören zusammen. Wir passen zusammen. In der Bibel wird diese Ausdrucksweise noch häufiger gebraucht, um die enge Verbundenheit zu betonen. Dadurch, dass man zur gleichen Familie oder zum gleichen Stamm gehört. Mein Fleisch und mein Bein. Laban und Jakob haben sich bis zu diesem Tag nie gesehen. Aber vielleicht hat Rebekka ihm ein paar Familiengeheimnisse mitgeteilt, durch die Jakob beweisen konnte, ich bin wirklich Rebekkas Sohn, ich bin dein Neffe. Und Laban erkennt also, ja, Jakob, nach dem, was du erzählst, du gehörst wirklich zur Familie. Du gehörst zu uns, wir nehmen dich auf. Je nachdem, was Jakob so berichtete, könnte Laban aber auch etwas humorvoll erkennen, dass Jakob und er sich charakterlich ähneln. Wenn Jakob von seinem listigen Umgang mit Esau berichtet hat, dann erkennt Laban vielleicht, wir sind tatsächlich aus demselben Holz geschnitzt, wie man sagt. Du bist mein Fleisch und mein Bein. Wie dem auch sei, für einen Monat ist Jakob zu Gast bei Laban. Und er hat hier und da kräftig mit angepackt. Wir erinnern uns, Rahel war eine Hirtin. Und wir können uns vorstellen, aus irgendeinem Grund hat sich Jakob immer wieder angeboten, mit Rahel die Schafe zu weiden. Und hat es sogar sehr eifrig und sehr gerne gemacht. Er hat sich nützlich gemacht im Haus. Und er war mit ganzem Engagement, mit ganzer Kraft dabei. Vielleicht hat er den großen Stein nicht nur einmal weggerollt von dem Brunnen. Nach einem Monat setzen sich die Männer zusammen, Laban und Jakob. Und es wird verhandelt. Wenn Jakob also in Haran bleibt, was soll er verdienen? Und das ist unser erster Punkt, Jakobs gestohlener Lohn. Jakobs gestohlener Lohn. Vers 15 lesen wir, und Laban sagte zu Jakob, solltest du, weil du mein Neffe bist, mir umsonst dienen? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Das klingt doch fair, oder? Jakob, was sind denn deine Gehaltsvorstellungen? Du musst doch nicht umsonst für mich arbeiten, nur weil du zur Familie gehörst. Komm, wir setzen einen ordentlichen Arbeitsvertrag auf. Ja, das klingt vernünftig und das klingt freundlich, doch Laban ist sehr gerissen. Er weiß, seine Worte so zu gebrauchen, dass das alles ganz wohlwollend und ganz, ganz herzlich klingt und es doch eigentlich seinem eigenen Vorteil dient. Denn was hier geschieht, ist eigentlich eine Herabsetzung. Nach einem Monat soll Jakob nicht länger die familiäre Ehrenstellung als Gast haben, sondern er wird hier zum Diener erniedrigt. Nach einem Monat sollen ihm seine Privilegien als Verwandter genommen werden und er wird zum Angestellten. Das, was so gütig klingt, ist nur eine hübsche Weise, um zu erklären, du bist mittellos zu mir gekommen, aber nur weil du zur Familie gehörst, muss ich dich nicht durchfüttern. Du kannst nur bleiben, wenn du mein Diener wirst. Und nun, es ist absolut richtig und angemessen, dass man einer ordentlichen Arbeit nachgeht. Faulheit und Trägheit ist eine Plage, vor der die Bibel deutlich warnt. Und Jakob ist auch durchaus bereit, hart zu arbeiten. Und ja, es ist verständlich, dass Jakob mithelfen sollte. Aber Labans Worte sind listig. In unserem Text wird ein Wort besonders betont. Es ist ein Schwerpunkt in unserem Text, nämlich das Wort dienen. Dienen. Es kommt 7-mal vor. Laban weiß, Jakob ist in keiner guten Verhandlungsposition und ich kann ihn zum Diener machen. Jakob ist auf Laban angewiesen, also macht Laban ihn von einem Verwandten, von einem Ehrengast zu einem Diener. Nicht zu einem Neffen, der im Familienbetrieb mitarbeitet, sondern zu einem Knecht. Und außerdem wird Laban nicht entgangen sein, wie angetan Jakob von Rahel ist. Jakob hat sich Hals über Kopf in Rahel verliebt. Liebe auf den ersten Blick, könnte man sagen. Sie war schön von Gestalt und schön von Aussehen, betont hier die Bibel. Lea, Rahels ältere Schwester, hatte matte Augen. Es ist nicht ganz sicher, was damit genau gemeint ist. Einige vermuten eine Art Augenschwäche, also dass sie vielleicht sehr kurzsichtig war. Doch Doch im Vergleich zu Rahel geht es nicht um die Sehkraft, sondern eher um das äußere Erscheinungsbild. Ja, hier wird der Kontrast gesetzt zwischen Lea und Rahel anhand der äußeren Schönheit. Leas Augen waren vermutlich einfach nicht so hübsch wie Rahels Augen. Und vielleicht kommt uns das merkwürdig vor, dass man gerade nur die Augen so vergleicht. Doch für die Orientalen sind die Augen das Hauptstück weiblicher Schönheit. Und im normalen Alltag auch das, was die Männer als einziges teilweise sahen von der Frau. Aber lebhafte, feurige, klare, ausdrucksvolle, tiefdunkle Augen waren das Schönheitsideal. Ein beliebtes Kompliment damals war: Deine Augen sind wie die einer Gazelle. Große, schöne, dunkle Augen. Lea hatte vermutlich nicht diesen frischen, klaren, dunklen Glanz in den Augen, der Jakob an Rahel so fesselte. Ihre Augen wirkten vielleicht fahl, kontrastarm, vielleicht relativ hell. Ein Ausleger meinte, vielleicht hatte sie blaue Augen. Wie dem auch sei, Lea war einfach nicht so hübsch für damalige Verhältnisse wie Rahel, in die sich Jakob schockverliebt hat. Jakob war Laban also in zweifacher Hinsicht ausgeliefert. Zum einen musste er ja irgendwie überleben. Er ist nach Haran gekommen, um dort eine Weile zu bleiben, auch aus Schutz vor Esau und seine Rachepläne. Und zum anderen wird Jakob dem Laban gesagt haben: Ich komme hier mit einem Auftrag von meinem Vater Isaak. Ich soll eine deiner Töchter heiraten. Doch er hat gar keine Brautgabe. Er hat gar nichts, was er nach den damaligen Sitten anbieten kann, damit er eine der Töchter Labans zur Frau nehmen kann. Erinnert ihr euch in Kapitel 24? Abrahams Knecht hatte 10 Kamele voll bepackt mit Goldschmuck und Geschenken. Doch Jakob hat nur was? Seine Arbeitskraft. Er hat nur das, was er bei sich hat. Darum geht er auf die Bedingung Labans ein. Er erklärt sich bereit, 7 Jahre zu arbeiten, nicht für einen eigenen Reichtum, sondern als Brautpreis für Rahel. Das heißt in Vers 18, und Jakob liebte Rahel, so sagte er: Ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Und stell dir mal vor, 7 Jahreslöhne als Brautpreis. Das ist sehr viel. Selbst für damalige Verhältnisse mehr als üblich. Jakob, er ist bereit, viel zu geben für Rahel. Wenn wir das versuchen mal umzurechnen, geht nicht so ganz, aber das durchschnittliche Nettojahresgehalt in Deutschland lag im letzten Jahr bei knapp 25.000 Euro. 7 Jahre Arbeit entsprechen heute also rund 175.000 Euro, abzüglich der Lebenskosten. Das ist eine stolze Summe, oder? Aber Jakob ist bereit, es sich etwas kosten zu lassen. Rahel ist ihm wertvoll. Er ist sogar so verliebt, dass diese 7 Jahre wie im Flug vergehen. Vielleicht gehört das zu den romantischsten Aussagen in der Bibel. Vers 20, so diente Jakob für Rahel 7 Jahre und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Ist das nicht romantisch? Doch wenn wir genau hinsehen, dann bemerken wir, wie vage und ungenau Laban auf Jakobs Angebot antwortet. Man sagt ja, Liebe macht blind. Und Jakob hat vielleicht nicht ganz so genau geachtet darauf, was Laban gesagt hat. In Vers 19 heißt es, da sagte Laban: Besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleibe bei mir. Laban hat überhaupt nichts versprochen. Überhaupt nichts. Er sagt, bleib bei mir. Es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen Mann, aber was ist das für eine Aussage? Auch kein besonders großes Kompliment übrigens, aber Laban sagt nicht, abgemacht, nach 7 Jahren gebe ich dir Rahel, meine Hand drauf. Sondern, noch besser, ich gebe sie dir als irgendeinem anderen. Bleib mal bei mir, dann schauen wir mal weiter. Natürlich verstand Jakob es als Zusage der Abmachung. Aber wir würden heute sagen, Jakob kann nicht juristisch gegen Laban vorgehen. Ja, er hat nicht auf das Kleingedruckte geachtet. Laban scheint nur dem Wunsch Jakobs zuzustimmen, aber er hat es gar nicht ausdrücklich. Und das Wort Gottes, es zeigt uns hier behutsam auf, wie Laban seine Täuschung von Anfang an geplant hat und mit seinen Worten sorgfältig jongliert. Doch dann kommt es zu dem großen Schock. Jakob ist voller Vorfreude, die 7 Jahre sind um, er will jetzt endlich heiraten. Jetzt ist es soweit, seit Monaten zählt er schon die Tage runter. Laban, auf geht's, Abrechnungszeit, gib mir, was mir zusteht. Jakob ist ungeduldig. Gib mir nun meine Frau, sagt er. Natürlich ist allen klar, wen Jakob meint, oder? Gib mir nun meine Frau? Doch Laban antwortet gar nicht. Er schreibt einfach die Einladungskarten. Er bereitet ein Hochzeitsfest vor. Ein großes Fest. Alle bedeutenden Leute Harans sind eingeladen. Eine Woche dauerte damals traditionell eine Hochzeitsfeier. 7 Tage lang. Und nach dem Sonnenuntergang des ersten Tages wird die Braut in das Gemach des Bräutigams gebracht. Mose erklärt, was Jakob erst am nächsten Morgen erkennt. Es ist gar nicht Rahel. Es ist Lea. Laban hat seine ältere Tochter Lea verschleiert, verborgen in der Dunkelheit der Nacht zu Jakob gegeben und nicht Rahel. Jakob ging zu ihr ein. Die Ehe ist damit gültig. Und am Morgen erkennt er, Laban, was hast du mir angetan? Warum hast du mich betrogen? Was muss das für ein Schmerz, für eine Enttäuschung gewesen sein nach diesen 7 Jahren Arbeit? Was der schönste Tag in Jakobs Leben werden sollte, worauf er sich so freudig und glücklich 7 Jahre lang gesehnt hat, es wurde zur großen Enttäuschung, zum Frust, zur Ernüchterung. Laban hat ihn skrupellos ausgenutzt und betrogen. Jakob hat hart gearbeitet, 7 Jahre lang, und er wurde um seinen Lohn gebracht. Und selbst jetzt will sich Laban rechtfertigen, als hätte er nur sittliche und gute Motive. Das tut man an unserem Ort nicht, die Jüngere vor der Erstgeborenen zu geben. Ja, wir haben hier einen Kodex, wir haben hier einen alten Brauch, dass man erst die Ältere verheiratet und dann die Jüngere. Es kann sogar sein, dass das in der Zeit wirklich Sitte war in Haran. Aber die Zeit, es Jakob zu erklären, war vor 7 Jahren und nicht nach der Hochzeitsnacht. Laban ist listig, er ist gewieft, ein durchtriebener Schwindler, der es dennoch schafft, am Ende alles so zu drehen und so zu erklären, als hätte er nur gute und reine Absichten gehabt. Und nicht seinen eigenen Gewinn. Und Freunde, es gibt solche Leute in dieser Welt. Es gibt solche Leute. Die können mit so einer Überzeugung lügen und betrügen und es am Ende doch so aussehen lassen, als wäre nicht sie, sondern man selbst schuld. Als müsste man sich selbst bei ihnen entschuldigen, obwohl sie einen übers Ohr gehauen haben. Hütet euch vor Menschen wie Laban. Doch er ist sogar noch so dreist, dem noch eins draufzusetzen. Er sagt zu Jakob, wenn du noch 7 Jahre mein Diener bist, dann gebe ich dir nach dieser Woche der Hochzeitsfeier auch Rahel zur Braut. Jakob wollte eigentlich nur Rahel. Doch nun bekommt er Lea, die er nicht wollte, und muss, um Rahel zu bekommen, noch einmal von neuem diesem immens hohen Brautpreis zahlen. Letztendlich zahlt er doppelt, damit er Rahel gewinnen kann. Nun, was soll er tun? Er hat keine Wahl. Er liebt Rahel von ganzem Herzen und hat immer noch keine eigenen Mittel. Also vollendet er die Hochzeitsfeier mit Lea 7 Tage und darf am 8. Tag dann auch Rahel zur Frau nehmen. Wir können uns vorstellen, die Hochzeitsfeier war dann etwas kleiner. Die Gesamtstimmung war sicherlich etwas getrübt. Doch Laban hat alles, was er wollte. Er hat alles, was er wollte. Er hat die weniger begehrte Tochter Lea sehr, sehr teuer verheiratet. Er hat einen guten Arbeiter für weitere 7 Jahre Dienst verpflichtet. Und dann auch seine zweite Tochter verheiratet. Laban ist ein gerissener Geschäftsmann, der nicht davor zurückschreckt, sogar seine eigenen Töchter zu seinem eigenen Gewinn zu benutzen. Jakob wird um seinen rechten Lohn betrogen. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann haben wir Mitleid mit Jakob, oder? Dieser verliebte Junggeselle, der so skrupellos übers Ohr gehauen wird. Laban hat ihm 7 Jahre gestohlen. 7 Jahre Arbeit, 7 Jahre Lebenszeit. Er hat ihm eine Traumhochzeit gestohlen mit der Frau, die er liebte. Doch unser Text macht uns nicht nur deutlich, dass es in dieser Welt viel Betrug und Bosheit und Selbstsucht herrscht. Genau das, wovor im Petrusbrief gewarnt wird, dass wir Christen daran keinen Anteil haben sollen. Aber ja, das ist etwas in dieser Welt, das ist die Sünde in dieser Welt. Und wir dürfen nicht naiv sein, egal wie verliebt wir sind, auf all diese Dinge hereinzufallen. Sogar bei Menschen, denen man eigentlich vertraut, die unser Bein und unser Fleisch sind. So verdorben ist die menschliche Natur, dass Väter bereit sind, ihre Töchter auszunutzen. Dass Leute, die so freundlich scheinen, bereit sind, um ihren eigenen Gewinn, dich übers Ohr zu hauen, dich zu betrügen, dich zu täuschen, dich zu belügen. Ja, in dieser Welt werden wir schnell zu Unrecht übervorteilt. Darum sagt Jesus, seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Macht nicht mit bei all diesen Dingen. Seid ohne falsch, aber seid auch nicht naiv. Seid auch nicht naiv. Fallt nicht auf all das rein, auf all die Listen. Und ja, Laban ist uns hier eine Warnung. Jakobs gestohlener Lohn zeigt uns eine Realität in dieser Welt. Doch dies ist nicht die Hauptaussage unseres Textes. Denn wir finden hier einige wichtige Hinweise und Andeutungen zu den vorangehenden Kapiteln. Das ist unser zweiter Punkt, Jakobs gerechter Lohn. Was meint ihr, wie würde Isaak denken, wenn er von Labans Umgang mit Jakob erfährt? Wie würde Isaak diese Situation bewerten? Nun, er wäre sicherlich auch verärgert über seinen Schwager Laban, aber zu einem gewissen Teil hat auch Jakobs Vater seine Hand im Spiel. Er sandte Jakob los nach Haran, um dort von den Töchtern Labans eine Frau zu suchen. Doch er gab ihm keine Geschenke, keinen Schmuck, keine Reichtümer mit, wie es Abraham noch bei der Brautwerbung für Isaak tat. Und wir wissen nicht genau, warum Isaak seinen Sohn so mittellos fortschickte, aber die Erklärung, die vielleicht am plausibelsten scheint, ist die, dass er Jakob damit etwas lehren wollte. Jakob hat sowohl Esau, seinen Bruder, als auch seinen Vater wirklich ehrlos und übel und bösartig betrogen. Und dennoch stand ihm der Segen Gottes zu Recht zu. Gott hatte es bestimmt, nicht Jakobs List. Gott hatte es von Anfang an bestimmt und Isaak hat das auch erkannt. Aber ich glaube, Isaak züchtigt seinen Sohn hier. als er ihm zwar mit dem offiziellen Segen Abrahams aussendet, aber ganz ohne Hab und Gut. Jakob soll einmal lernen, wie es ist, für etwas zu arbeiten, mit seinen eigenen Händen. Nicht durch Betrug, sondern durch ehrliche Arbeit. Hart zu arbeiten und auf andere angewiesen zu sein und nicht wie ein verwöhnter Prinz zu denken, alles fällt ihm in den Schoß. Die harte Arbeit ist verdient. Ja, vielleicht sogar die Arbeit als Diener, als Knecht. Wenn wir die gesamte Geschichte von Jakob betrachten, dann können wir zu dem Urteil kommen, oh ja, das geschieht ihm recht, dass er einmal hart arbeiten muss, dass ihm mal nicht alles so leicht von der Hand geht. Denn Jakob lebte stolz und selbstsüchtig. Doch nicht nur Isaak hat hier seine Hand im Spiel. Gott hat seine Hand im Spiel. Und wieder wird Gott gar nicht erwähnt in unserem Text, wie auch schon in dem Abschnitt zuvor. Aber es gibt bestimmte Wiederholungen und Betonungen, die uns Leser auf einen Zusammenhang aufmerksam machen sollen. Auf einen Zusammenhang, den Gott gesetzt hat. In seiner weisen Vorsehung. So wie Laban Jakob betrügt, so ähnlich hat auch Jakob seinen Bruder und seinen Vater betrogen. Und hier erkennen wir Muster, die sich wiederholen, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Plötzlich ist nicht Jakob der Betrüger, sondern der Betrogene. Nicht nur Isaak züchtigt seinen Sohn hier, nein, auch Gott lenkt die Dinge so, dass Jakob etwas von dem schmeckt, was er anderen angetan hat. Er muss etwas von seiner eigenen Medizin kosten, wie man sagt. Vieles von dem, was Jakob hier erleidet, ist böse von Laban. Und tadelnswert, aber doch gleichzeitig in Gottes Vorsehung. Auch gerecht gegenüber Jakob? Jakob ist ein betrogener Betrüger. Und es wird zum einen betont durch die wiederholte Formulierung Ältere und Jüngere. Normalerweise wird in der Bibel höchstens der erstgeborene Sohn hervorgehoben, aber meistens auch nur dadurch, dass die Kinder in der zeitlichen Reihenfolge aufgezählt werden. Oder nur der älteste Sohn erwähnt wird als der Erbe. Aber bei Lea und Rahel beschreibt Mose sie schon gleich als die Ältere und die Jüngere. Warum? Was für eine Rolle spielt das? Nun, diese Beschreibung erinnert uns an den älteren Esau und den jüngeren Jakob und den Streit, den sie miteinander hatten um den Segen und das Erstgeburtsrecht. Seit Jakobs Geburt, als er Esaus Verse noch aus dem Mutterleib heraus hielt, kämpfte er darum, als Jüngerer doch die Privilegien und die Vorteile des Älteren zu haben. Er wollte diese Reihenfolge umkehren. Er wollte die Stellung von Esau haben. Er als Jüngere wollte den Vorrang haben. Und auch gegenüber Laban betont Jakob, ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Wird betont in diesem Text. Ich will deine jüngere Tochter. Ich will, dass deine jüngere Tochter auch dieses Privileg bekommt, als erstes verheiratet zu werden. Doch nach der Hochzeitsnacht erklärt Laban zurechtweisend, das tut man in unserem Ort nicht, die Jüngere vor der Erstgeborenen zu geben. Laban war dabei ganz eigensinnig. Ich glaube nicht, dass es ihm wirklich so sehr um die Bräuchtümer in Haran ging. Aber es ist dennoch ein Vorwurf an Jakob, der sicherlich nachhalte. Bei euch in Kanaan kommt der Jüngere vielleicht damit durch, das Vorrecht des Älteren zu nehmen. Aber hier an unserem Ort tut man das nicht. Jakob, das, was du gemacht hast mit Esau, du schaffst es nicht überall. Du schaffst es hier in Haran nicht, was du in Kanaan gemacht hast. Jakob wird konfrontiert mit seinem lebenslangen Streit. bei dem er sich nicht Gott anvertraute, sondern über Jahrzehnte versucht, in eigener Kraft die Rangfolge umzukehren, sich selbst die Privilegien zu verschaffen. Doch in Haran kehrt Laban sie durch List wieder um. Und Jakob wird dadurch an seine eigene Selbstsucht erinnert. Laban, er dreht es um, die Jüngere wird zurückgestellt und die Ältere wird vorangestellt. Und außerdem nutzt Jakob die Umstände skrupellos und berechnend aus zu seinem eigenen Vorteil. Erinnert ihr euch, wie Esau eines Tages erfolglos von der Jagd kam und ganz hungrig war? Er war so hungrig, dass er schon ganz matt war und Jakob hatte gerade eine Linsensuppe über dem Feuer. Und Jakob dachte gar nicht daran, seinem Bruder einfach aus Barmherzigkeit etwas von der Speise zu geben, sondern er nutzte diese Situation aus, diesen Hunger und diese Sehnsucht von Esau. Er sollte es mit seinem Erstgeburtsrecht bezahlen. Und nun dreht es sich. Jakob ist mittellos, genauso wie ein erfolgloser Jäger, und er ist angewiesen auf Laban. Und außerdem ist Jakob sehr, sehr hungrig. Nicht nach einer Linsensuppe. Ja, Esau sagte damals, lass mich schlingen von dem Roten da. Also er war völlig von Sinnen. Er wollte einfach schnell herunterschlingen, diese Linsensuppe. Auch Jakob ist über die Maßen hungrig. Er hat einen großen sexuellen Hunger. Nach den 7 Jahren kann er seine Begierde gar nicht mehr länger halten und er sagt zu Laban, gib mir nun meine Frau, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Wisst ihr, was das bedeutet? Nun, es gibt schönere Weisen, um die Hand einer Frau anzuhalten, oder? Meine Tage sind erfüllt, ich will zu ihr eingehen. Zu ihr eingehen meint tatsächlich den geschlechtlichen Akt. Jakob hungert nach dieser Zeit danach, mit Rahel intim zu werden. Und er sagt es ihrem Vater so direkt und fordernd. Gib sie mir nun. Gib sie mir. In einem ähnlichen Hunger wie Esau, der das Rote verschlingen wollte. Und genau wie Jakob mit der Linsensuppe weiß Laban genau diesen großen Hunger auszunutzen für seinen eigenen Vorteil. Diesen liebeshungrigen Jakob mit dem zu locken, was Laban anzubieten hatte, aber so ihn zu übervorteilen. Und schließlich täuschte Jakob seinen Vater Isaak bei dem Segen, indem er ausnutzte, dass Isaak nicht sehen konnte. Seine Augen waren trübe. Jakob verkleidete sich als Esau und gab sich auf Nachfrage seines Vaters als sein älterer Bruder aus, um seinen Vater zu hintergehen, damit er den Segen des Erstgeborenen bekommt. Jakob war in der Hochzeitsnacht auch blind, nicht aufgrund von Altersschwäche, sondern wohl aus einer Kombination von Sitte, Dunkelheit und Alkohol. Die Braut wurde vom Vater verschleiert zu dem Bräutigam gebracht und das erst in der Nacht nach Sonnenuntergang. Und das Mahl, welches Laban ausrichtet, heißt wörtlich ein Trinken oder Trinkfest. Wir fragen uns vielleicht, wie konnte Jakob nicht merken, dass Lea statt Rahel in seinem Bett lag? Doch durch Verkleidung, Dunkelheit und einer gewissen Menge Wein ist es durchaus möglich, dass Jakob erst am nächsten Morgen erkennt, es ist Lea. Und Lea wird sich flüsternd als Rahel ausgegeben haben, genauso wie Jakob sich als Esau ausgegeben hat, um diesen Trug aufrechtzuerhalten. Wir sehen in diesem Text, in dem wir durchaus Mitleid haben können mit Jakob, wir sehen auch einen gerechten Lohn. Er bekommt das zurück, was er ausgeteilt hat. Er, der so gewissenlos betrügen konnte, er wird betrogen. Diese Details, diese Hinweise, sie führen uns dazu erkennen, Gott züchtigt Jakob hier. Seht ihr das? Gott gebraucht Laban, um Jakob zu züchtigen, zu erziehen. Ja, in einer gewissen Weise zu strafen für seine eigenen Sünden. Er lässt Jakob erleben, was es heißt, was er anderen angetan hat. Jakobs Sünde kommt auf ihn zurück. Und das ist eine wichtige Lehre. Eine wichtige Lehre. Du kommst mit Betrug nicht weit. Jakob zog aus nach Haran und dachte sich vielleicht, oh, bis hierhin lief es eigentlich ziemlich gut. Okay, er wollte vielleicht nicht unbedingt aus Kanaan raus, aber eigentlich hat er all die wichtigen Dinge, die er wollte, hat er bekommen. Und dann gab es in Bethel auch noch diesen Traum, wo er sah, wie die Engel Gottes auf- und niedersteigen und Gott zu ihm spricht, ich bin bei dir. Und er wird sich denken, oh, siehst du, alles richtig gemacht, alles gut, so kann ich weitermachen. Und dann trifft er an dem Brunnen die schönste Frau, die er je gesehen hat. Und er wird herzlich aufgenommen von der Familie. Und man denkt, oh, Jakob ist ein Lebenskünstler, der kann sich da einfach irgendwie so, er kommt mit all dem durch. Es läuft doch alles wie geschmiert. Aber nein, Gott kommt dazwischen. Gerade weil Gott Jakob liebt, die Bibel betont es an mehreren Stellen, Jakob habe ich geliebt. Gerade weil Gott Jakob liebt, lässt er ihn nicht in seinen Sünden vorangehen, sondern er erzieht ihn, er züchtigt ihn, er schlägt ihn durch seinen Onkel Laban. Gott zeigt Jakob seine Sünde. Er lässt ihn nicht einfach seinen eigenen Begierden nachgehen ohne Konsequenz, sondern er erleidet etwas, was seiner eigenen Sünde entspricht. Er bekommt etwas von einen Teil von einem gerechten Lohn wieder für seine Missetaten, für seinen Betrug, für seine Lügen. Nun, das ist nicht immer so in dieser Welt. Nicht jeder Betrug ist Gottes Zurechtweisung für unsere Sünde und nicht jeder Betrüger wird in dieser Welt zurechtgewiesen. Aber hier steckt eine ernste Ermahnung. Gott lässt dich nicht einfach so davonkommen. Täusche dich nicht, irre dich nicht. Oft folgt auf Sünde auch ein entsprechendes Leid. Der Lügner verstrickt sich selbst in Lügen. Der Betrüger, er wird selbst betrogen. Wer nur an sich selbst dachte, stirbt einsam und verbittert. Wer nur seinen Trieben nachgeht, ruiniert sowohl seinen Körper als auch seine Seele. Ja, in dieser Welt ist es oft so, dass die Sünde auch Leid und Schaden nach sich zieht. Denn Sünde ist immer Betrug. Immer. Egal wie gewinnbringend, wie kostbar, wie schmackhaft, wie begehrenswert Sünde aussehen mag. Du lässt dich auf Sünde ein und sie ist immer Betrug. Sie hält nicht das, was sie verspricht. Und sie kostet mehr, als du denkst. Deine Sünde findet dich. Deine Sünde findet dich. Vielleicht gibt es Sünden, die du begangen hast und niemand weiß davon. Nicht mal deine nächsten Familienangehörigen. Und du hoffst dein Leben lang, oh, hoffentlich kommt es niemals raus. Und lass mich dir eins sagen, deine Sünde findet dich. Es gibt einen Tag, da wird es aufgedeckt werden. Spätestens vor dem großen weißen Thron Christi, wo die Bücher aufgeschlagen werden und kein unnützes Wort, das du gesagt hast, und kein Betrug und keine Lüge und keine List und keine Sünde wird im Dunkeln bleiben. Es wird alles aufgedeckt werden. deine Sünde findet dich. Und du wirst vor Gott mit deiner Sünde nicht davonkommen, indem du denkst, ich habe es bisher immer geschafft. Ich werde es auch jetzt weiter schaffen. Gib Acht. Salomo schreibt in Sprüche 11, Vers 31, wenn dem Gerechten auf Erden vergolten wird, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Wenn Gott schon die Gläubigen straft für ihre Sünden, wie viel mehr die, die Gott verachten. Oh, sie werden gerechten Lohn empfangen. Prüfe deinen Weg, bekenne deine Sünde, tue Buße, erkenne die Boshaftigkeit, die Täuschung, den Betrug der Sünde selbst. Die Rechnung ist höher als der Gewinn. Drittens, Jakobs gnädiger Lohn. Paulus schreibt in Römer 6, was der Lohn der Sünde ist. Der wahre Lohn der Sünde ist nicht Leid, auch nicht Schaden, sondern was ist der Lohn der Sünde? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ist der Tod. Der ewige Tod. Trennung von aller Güte Gottes. Das, was Jakob eigentlich verdient für seinen Betrug, für seine Lügen, für seine Listen, ist nicht ebenfalls betrogen zu werden, ebenfalls belogen zu werden. Oh, das ist in einer gewissen Weise, in einer relativen Weise gerecht, gerechtfertigt. Aber eigentlich ist der Lohn für Sünde viel höher. Jakob verdient den ewigen Tod, den unaufhörlichen Zorn Gottes in der Hölle für seine Sünden. Das, was Jakob hier von Laban geschieht, ist keine Strafe, die seine Schuld wieder gut macht, die seine Sünde vor Gott und vor Menschen bedecken kann, sondern Gott gebraucht Laban, damit Jakob lernt, Sünde zu hassen. Und das ist wichtig. Warum? Weil Gott Jakob einen Gnädiglohn geben will. Weil Gott bestimmt hat, dass er Jakob ewiges Leben geben will. Dass er ihn retten will. Wir lesen davon, auch im Neuen Testament, dass Jakob zu denen gehörte, der an Gott glaubte, der an Christus, dem verheißenen Retter, vertraute. Und damit Jakob zu diesem Punkt kommt, lässt Gott ihm seine Sünde spüren. Lehrt Gott Jakob, Sünde zu hassen. Ein alter Prediger namens Alexander White, er bemerkt zu Jakob Folgendes. Er wird nach Paddan Aram gebracht, wo er um seinen Lohn betrogen wird und um seine Frau und betrogen und nochmals betrogen, 10-mal betrogen und zwar von dem Bruder seiner eigenen Mutter, bis der Betrug aus Jakobs Nasenlöchern kam und in seinen Augen stach und sein Herz es hasste wie die Hölle. Und so ist es immer noch. Wir sehen nie, welche Bosheit in Lügen, Verrat, Betrug und Verletzungen aller Art steckt, bis wir selbst betrogen, belogen und verletzt werden. Wir werden unser ganzes Leben lang sitzen und gegen unseren Bruder reden, bis jemand kommt und uns berichtet, was die sagen, die gegen uns sitzen und reden. Und dann bricht die ganze Finsternis und Abscheulichkeit der Verleumdung und des Rufmordens über uns herein, bis wir unsere Zunge lieber ausschneiden, als sie jemals wieder so zu gebrauchen. Es war Jakobs Rettung, dass er dem grausamen Halsabschneider, seinem Onkel Laban, in die Hände fiel. Ist es nicht wahr? Es war Jakobs Rettung. Und Laban hat ihn nicht gerettet. Aber Gott gebrauchte den grausamen, betrügerischen Laban, um Jakob zu zeigen, wie abscheulich Sünde ist, wie abscheulich Betrug ist. Um so, und es dauerte einige Jahre, aber um so Jakob zur Buße zu führen. Tatsächlich, Jakob wäre wie Laban geworden. Sie waren vom gleichen Fleisch und Bein. In Laban sieht Jakob, wo er enden würde ohne Gott. Jemand, der skrupellos selbst seine Liebsten, seine eigenen Töchter verkauft. Laban ist der Betrüger, der im Betrug verharrt und Gott lässt ihn laufen. Er gebraucht ihn trotzdem noch zu seinen eigenen Plänen, aber Laban ist ein erschreckendes Bild von jemandem, zu dem Gott sagt, ich lass dich gehen in deine eigenen Begierden. Aber Jakob sollte nicht so bleiben, er sollte nicht so werden wie Laban. Gott tritt ihm entgegen, damit er lernt, wo gnädige Vergebung und himmlischer Lohn zu finden ist. Jakob musste lernen, an den Retter zu glauben, nicht auf seinen eigenen Betrug. Er musste lernen, sich ganz auf den Herrn zu stützen und nicht auf seine Listen und auf seine eigene Kraft. Seine Kraft reichte vielleicht, um einen schweren Stein vom Brunnen zu schieben, aber nicht, um seine eigene Sünde fortzuwälzen. Doch dazu ist Jesus Christus gekommen. Gott ist Mensch geworden. Er wurde unser Bein und Fleisch. Er ist der Eingeborene vor aller Zeit, dem die ganze Herrlichkeit des Himmels gehörte. Er, der von Ewigkeit her Gott ist. Er wurde Mensch und er bekam keine Ehrenstellung. Die Seinen nahmen ihn nicht an. Nein, er erniedrigte sich. Sogar zu einem Diener. Er nahm Knechtsgestalt an. Und er diente nicht nur 7 Jahre, auch nicht 14, auch nicht 20. Er diente 33 Jahre als Knecht in Leiden und Schmerzen, in Mühen und Nöten, in Hunger und Durst, um die Herde zu suchen und zu retten, die der Vater ihm übergeben hat. Für die Braut, die er sich erwählt hat. Und wisst ihr was? Die Braut seiner Gemeinde, sie ist nicht die schönste von Aussehen. Seine Gemeinde hat matte Augen. Er kennt nicht seine eigene Schönheit und seine Herrlichkeit und seine Kraft und ist in so vielem so schwach. Aber er hat all seinen Dienst hingegeben, aus Liebe für seine Braut. Und er wusste genau, für wen er arbeitet. Er wusste genau, für wen er dient. Er wusste genau, für wen er stirbt. Und er tat es aus Liebe. Und er ist es, der seine Frau, seine Braut reinigt und heiligt und schön macht und verherrlicht. Er sündigte nicht, obwohl er in allem versucht wurde. Selbst bei größtem Hunger widerstand er dem Teufel. Doch anstatt den Lohn für sein gerechtes Leben zu fordern, ließ er sich vertauschen. Er, der höchste und schönste aller Menschenkinder, er nahm die Stellung des verachteten Sünders an. Er wurde geschlagen und gedemütigt. Jesaja weissagt von ihm, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Diese Stellung hat er eingenommen. Er, der Herrlichste von allem. Er nahm die Stellung ein. Er ließ sich vertauschen. Als Stellvertreter nahm er die Stellung von Sündern an. Und er nahm den vollen Lohn der Sünde auf sich, damit wir Sünder wie Jakob den gnädigen Lohn der Vergebung und des ewigen Lebens empfangen können und nicht das erhalten, was wir verdient haben, den ewigen Tod und den Zorn Gottes. Erkenne deine Sünden, bekenne sie vor Jesus, vertraue dich ihm an. Er ist der, der sich aufgemacht hat, um für seine Braut zu dienen und zu sterben und sie zu erlösen, dass sie auf ewig sein ist und bei ihm ist. Und er ist es, der sie schön macht, der sie heiligt, der sie reinigt im Wasserbad des Wortes. Darum sind wir heute hier. Wir brauchen dieses Wort, um gereinigt zu werden, um zu lernen, was vor Gott wohlgefällig ist, was ihm gefällt. Christus, er wurde zu den Verbrechern gerechnet. Er hat stellvertretend mit seinem gerechten Leben bezahlt, damit wir nicht den gerechten Lohn für unsere Sünde empfangen, sondern die Gnade Gottes. Die barmherzige Liebe Gottes, die Vergebung Gottes, den Frieden Gottes, das ewige Leben Gottes, das Reich Gottes. Aber nimm das nicht leichtfertig. Du kannst Jesus nicht betrügen. Ja, unsere Welt ist voll davon. Ja, ach, hier, ich habe ein Datum reingeschrieben, dann habe ich ein Gebet gesprochen, ich gehöre zu Jesus. Jetzt kann ich so leben, wie ich will. Oh, wehe dir. Du kannst Jesus nicht betrügen. Christus ist nicht blind. Er schaut in dein Herz. Nicht ein bloßes, herzloses Gebet oder ein paar religiöse Traditionen geben dir Vergebung, sondern Gott muss dich erneuern durch seinen Geist. Er muss dir einen neuen Sinn schenken. Er muss an dir arbeiten, so wie er an Jakob gearbeitet hat. Dass er dir einen Hass für die Sünde schenkt, aber auch eine Liebe und eine Sehnsucht nach seiner Gnade und seiner Gegenwart. Er muss dich erneuern durch seinen Geist. Er schenkt dir eine neue Gesinnung, eine neue Ausrichtung, eine neue Sicht. Sowohl auf die Sünde, als auch auf ihn, auf Gott selbst, auf sein Wort. Erkenne deine Sünde. Siehe auf die Gnade Jesu am Kreuz und vertraue ganz auf ihn und sein Wort. Amen.